Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ekklesia-Kirche in Pforzheim. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht es gut. Und ich möchte dich dazu einladen und ermutigen, dass du jetzt vor Gottes Thron kommst, ihm Lobpreis abgibst, ihm die Ehre abgibst für die guten Dinge, die er in deinem Leben tut. Hey, egal was nicht ist, egal was nicht passiert, Gott ist immer gut und deswegen verdient er unseren Lobpreis. Und ich wünsche dir, dass du heute Gott begegnest, noch mehr, und dass du im Lobpreis aufgehen kannst.
Unsere aktuelle Serie heißt Promise Keeper. Wir glauben, dass Jesus die vertrauenswürdigste Person im ganzen Universum ist. Er hält jedes seiner Versprechen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Jesus alle Macht hat. Er hat alle Autorität, die in diesem Universum nur vorhanden ist. Er ist der Oberbefehlshaber dieser ganzen Welt und dieses ganzen Universums. Was er sagt, das muss umgesetzt werden. Und heute möchte ich mit euch darüber reden, dass Jesus auch absolut vertrauenswürdig ist und dass es lohnt, ihm auf eine ganz verrückte, krasse Art und Weise zu vertrauen. Jesus sucht verrücktes Vertrauen. Das ist der Titel meiner Predigt. Und ich glaube, mit dem Vertrauen ist es ja immer so eine Sache, oder? Wir sagen schnell, ich vertraue dir oder vertraue mir. Aber ich glaube, Vertrauen muss irgendwo auch im Leben sichtbar werden, nämlich dass es Auswirkungen hat. Also, wenn mir jemand sagt, hey, ich vertraue dem Piloten, aber er muss betäubt werden, bevor er ins Flugzeug gebracht werden kann, ja, dann glaube ich ihm nicht so richtig. Dann vermute ich mal, dass er dem Piloten und dem Flugzeug und der Airlines nicht wirklich vertraut. Oder ich stelle mir vor, dass jemand, so ein Zoowärter, er sagt, ich vertraue meinem Grizzlybären, der liebt mich, ich habe so eine Beziehung zu ihm, ich habe ihn aufgezogen mit der Hand, mit der Milchflasche, aber er geht jedes Mal mit der 44er Magnum nur rein, dann denke ich mir, Mensch, okay, so ganz viel Vertrauen hat er vielleicht doch nicht. Oder ich muss an den Pastorenkollegen denken, ja, sein eigener Bruder, jedes Mal, wenn sie zusammen Auto fahren, und sie treffen sich, dann sagt er als allererstes, okay, mein Freund, ich vertraue dir, aber du steigst aus und gehst auf den Beifahrersitz, ich fahre in deinem Auto. Weil die Wahrheit ist, dass er mit seinem Fahrstil ein echtes Problem hat, dass der eigentlich nicht Auto fahren kann und er ihm nicht vertraut. Also ich glaube, wenn wir von Vertrauen reden, dann hat Vertrauen auch Auswirkungen. Wir lassen es nicht bei Worten, sondern wir gehen auch los. Zum Beispiel, wenn du vom Arzt kommst und er hat dir gesagt, was du tun sollst, um gesund zu werden, wird sehr schnell deutlich, ob du ihm vertraust oder nicht, wenn du es eben auch tust. Und hier möchte ich mit euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament lesen, Johannes 4, die Verse 46 bis 54. Und wir wollen uns einen Mann anschauen, der Jesus auf eine wirklich verrückte Art und Weise vertraut hat. Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte damals ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, also nach Nordisrael, ging er zu ihm und flehte: Komm schnell in mein Haus und heile meinen Sohn, er liegt im Sterben. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nie. Der Beamte bat ihn, Herr, komm bitte mit, bevor mein Kind stirbt. Du kannst beruhigt nach Hause gehen, erwiderte Jesus, dein Sohn ist gesund. Der Mann vertraute auf das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und er ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Der Vater erkundigte sich, seit wann geht es ihm besser? Sie antworteten, gestern gegen Mittag, gegen 1 Uhr, hörte das Fieber plötzlich auf. Da wurde dem Vater klar, dass Jesus genau in dieser Stunde, genau in diesem Moment gesagt hatte, dein Sohn ist gesund. Und jetzt kommt die Folge, seitdem glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Dies war das zweite Wunder, das Jesus in Galiläa vollbrachte, nachdem er aus Judäa zurückgekehrt war. Ich möchte drei Gedanken mit dir teilen. Der erste Gedanke lautet einfach, der Promise Keeper, und damit meine ich immer Jesus, er ist eben der, der jedes seiner Versprechen hält. Der Promise Keeper ist deine einzige Hoffnung. Hey, wir haben es hier mit einem einflussreichen Mann zu tun, der hat genug Kohle auf seinem Konto, der hat ein tolles Netzwerk, der kannte Politiker, der kannte Wirtschaftsbosse, der kannte religiöse Führer, der hatte vielleicht Beziehungen bis nach Rom, ich weiß es nicht. Der hatte keinen Mangel an Ressourcen, aber er war in einer Situation, wo er nichts mehr machen konnte, wo er mit seinen Möglichkeiten am Ende war. Er hat niemanden gefunden, dem noch irgendeine Therapie für seinen Sohn einfiel, niemand, der noch irgendwas hätte tun können. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir bis heute kennen. Es gibt Momente in unserem Leben, da sind wir am Ende, unsere Möglichkeiten sind absolut erschöpft. Und was ich dabei so spannend finde, ist Folgendes. Dieser Mann, dieser königliche Beamte, vielleicht war es auch ein Soldat, der kannte Jesus vermutlich, denn wir erfahren, er lebte in Kapernaum und Jesus war mit seiner Familie, das heißt mit seiner Mutter Maria und seinen Geschwistern, mittlerweile auch nach Kapernaum umgezogen, hatte seinen Lebenssitz dorthin verlegt. Und so waren sie sich vermutlich schon mal begegnet. Der hatte vielleicht schon die ein oder andere Predigt von Jesus gehört, hat dabei die Augen verdreht und hat sich gedacht, was ist das für ein Spinner? Oder er war vielleicht auch erstaunt und dachte, Mensch, interessant. Auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher, dass er ein Auge auf diesen Jesus geworfen hatte, weil er ganz schön Wellen verursacht hatte, weil unglaublich viele Menschen ihm nachgefolgt sind, weil unglaublich viele Menschen von ihm geredet haben und sie sich Gedanken darüber gemacht haben, ist das vielleicht unser Retter, dieser religiöse Führer, auf den wir alle warten? Und ich schätze mal, er hat ihn im Auge behalten, einfach um sicher zu gehen, dass hier nicht direkt vor seiner Haustür, direkt in seinem Regierungsbezirk, der nächste Aufstand vielleicht gegen die Römer losbricht. Denn das ist ja damals ganz oft passiert. Israel, Judäa und so weiter war eine richtig widerspenstige Provinz für die Römer. Vielleicht war dieser königliche Beamte sogar richtig genervt von Jesus, weil er ständig irgendwie ihm hinterher sein musste. Aber jetzt befindet er sich in einer Situation, dass sein Sohn krank ist. Sein Sohn liegt im Sterben. Und weißt du, ich stelle mir so diesen Vater vor, der vielleicht über Tage oder über Wochen mit ansehen musste, wie es seinem Sohn Tag für Tag schlechter gegangen ist. Und ich stelle mir vor, wie er darunter litt, dass mehr und mehr das Leben und die Kraft aus dem kleinen Körper von seinem Sohn rausgewichen ist. Ich glaube, er konnte es nicht mehr aushalten, dass sein Sohn ihn mit traurigen Augen angeschaut hat, dass er seine Hand gepackt hat und gesagt hat, Papa, gell, ich werde doch gesund. Papa, dir fällt doch was ein. Papa, du kannst mir doch helfen. Papa, dir fällt doch immer irgendwas ein. Ich stelle mir vor, dass es diesem Mann richtig, richtig schwer gefallen ist, immer wieder zu sehen aus den Augenwinkeln, wie seine Frau hinter ihm die Tränen aus den Augen gewischt hatte, weil sie stark sein wollte, weil sie nicht noch zusätzlich Druck auf ihn legen wollte. Ich stelle mir vor, wie er nachts immer wieder aufstehen musste, weil sein Sohn geweint hat, weil er Schmerzen hatte, weil er Angst hatte, weil er vielleicht keine Luft mehr bekommen hat, was auch immer. Und er einfach nichts tun konnte und sehen musste Tag für Tag, wie irgendwie dieser Körper und das Leben von seinem Sohn verfällt. Ich stelle mir vor, wie er schlaflose Nächte gehabt hat und sich gefragt hat, was kann ich noch tun? Ich stelle mir vor, wie ein Mann, der vielleicht gar nicht religiös war, plötzlich angefangen hat zu beten, alle möglichen Götter, alle möglichen Beschwörungsformeln sich überlegt hat, nach jedem Strohhalm gegriffen hat und irgendwann realisiert, ich habe keine Chance mehr, mir fällt nichts mehr ein. Und dann vielleicht irgendwann am Küchentisch mit seiner Frau alleine fängt er plötzlich an, laut zu denken und sagt, was ist eigentlich mit diesem Jesus? Hey, was ist, wenn die ganzen Geschichten und die Gerüchte, die ich über ihn höre, stimmen? Die Leute überfallen Jesus ja überall, wo er hinkommt und sie bringen ihre kranken Familienangehörigen zu ihm. Der findet ja überhaupt keine ruhige Minute mehr. Hey, und ich höre immer wieder davon, dass Wunder passieren, dass Menschen gesund werden, dass er alle möglichen verrückten Dinge tut. Wer weiß, vielleicht ist das meine letzte Chance. Und ich weiß nicht, was er vorher für Vorurteile hatte über Jesus. Aber in diesem Moment spielte das alles keine Rolle, ja. Der sagte sich, boah, ich weiß nicht, was die Leute denken werden, wenn ich jetzt auch zu diesem Jesus komme, die werden mich vielleicht für bescheuert halten. Ich weiß nicht, was mein König denken wird, der König Herodes, weil er und Jesus haben kein gutes Verhältnis. Jesus wagt es, ihn zu kritisieren und all das. Keine Ahnung, was das für meine Karriere bedeutet. Und er hat sich vielleicht auch gefragt, boah, ich weiß nicht, ob Jesus mich überhaupt sehen will, denn er hat wirklich ein Problem mit meinem Chef. Er kritisiert ihn ganz lautstark. Wer weiß, ob der mich überhaupt empfängt. Aber es war ihm in diesem Moment alles egal, denn er wusste sich, es gibt keine andere Hoffnung mehr. Und so fängt er an, sich nach Jesus umzuhören. Und es passiert das absolut Verrückte. Ausgerechnet jetzt ist Jesus nicht zu Hause. Hey, vorher stelle ich mir so vor, da wollte er ihn hunderte Male loswerden und hätte am liebsten sich gewünscht, dass er woanders hinzieht und seine religiöse Bewegung da woanders voranbringt. Und jetzt, wo er ihn einmal braucht, ist er nicht da. Und er versteht, oh nein, gerade ist Passafest. Alle religiösen Juden sind in Jerusalem. Jesus war sicher auch dort. Und er schickt seine Leute los und versucht rauszufinden, wo ist er jetzt, nachdem das Fest zu Ende ist. Und dann kommt die Nachricht, hey, Gott sei Dank, er ist in Kana. Das ist so 30, 40 Kilometer weg von Kapernaum. Und er begreift, dort kann ich Jesus treffen. Und er macht sich auf den Weg. Ich glaube, von diesem königlichen Beamten können wir wirklich was lernen. Es gibt Situationen, die jeden von uns überfordern. Es gibt Feinde in unserem Leben, mit denen keiner von uns fertig wird. Unheilbare Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophen, Kriege, wirtschaftliche Katastrophen, dann natürlich der Tod. Hey, keiner von uns rennt schnell genug, um gevatter Tod zu entkommen. Und dann deine persönliche Schuld, Gewissensbisse. Das sind alles Dinge, da kann dir kein Therapeut der Welt unter Umständen helfen. Und dann auch ganz grundlegende Dinge, ja, dass vielleicht eine panische Angst in deinem Leben ist. Du weißt gar nicht, wo sie herkommt, aber sie lässt dich nicht mehr los. Du kannst nicht mehr ruhig schlafen, du kannst nicht mehr arbeiten, dein Leben ist völlig aus den Bahnen geraten. Oder da sind charakterliche Dinge, mit denen du nicht fertig wirst. Da sind Beziehungen, die kaputt gehen, vielleicht zu deinen Kindern, vielleicht zu deinen Eltern, vielleicht zu Geschwistern. Hey, vielleicht merkst du, dass deine Ehe dabei ist, kaputt zu gehen und du schaffst es irgendwie nicht, das wieder in Ordnung zu bringen. Und andere werden vielleicht ihre Vergangenheit nicht los, was weiß ich. Ich glaube, die aktuelle Krise hilft uns eigentlich dabei, uns das einzugestehen, dass wir Menschen bei ganz entscheidenden Themen absolut machtlos sind. Und dass unsere Welt unheimlich schnell erschüttert werden kann. Alles, was heute noch so stabil aussieht, kann morgen weg sein. Und ich bin persönlich so froh, dass ich den, der jeden Feind besiegt, der in der Lage ist, in jeder Situation zu helfen, dass ich den in meinem Leben habe, dass ich den nicht erst suchen muss in irgendeinem Dorf in Nordisrael, wie es dieser Beamte tun musste, sondern dass ich weiß, dieser Jesus lebt in meinem Herzen, dieser Jesus macht mich stark von innen heraus. Und ich will dich so ermutigen, wenn du noch keine Freundschaft mit diesem Sohn Gottes eingegangen bist, dann wünsche ich mir, dass du ihn in dieser Zeit erkennst. Ich bete, dass deine Position und das, was Menschen über dich denken, dass dir das nicht mehr so wichtig ist und dass du anfängst, mit aller Macht nach Jesus zu suchen, so wie es dieser Mann getan hat, dass du deine Vorurteile über Bord wirfst und dich aufmachst, um ihm persönlich zu begegnen. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann wünsche ich mir, dass du in diesem Moment feststellst, dass es alle möglichen Dinge gibt, auf die du verzichten kannst. Im Grunde kannst du auf alles verzichten, aber auf diesen Jesus kannst du nicht verzichten. Und ich wünsche mir, dass du jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Zeit anfängst, ihn zu suchen, wie du ihn noch nie vorher gesucht hast. Und hier kommt irgendwo mein zweiter Gedanke ins Spiel, ja, über diesen Promise Keeper. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Wenn du dich aufmachst, um Jesus zu suchen, was er sich wünscht, er hat mehr Sehnsucht nach dir als du nach ihm. Gott hat seine Arme nach dir ausgestreckt, lange bevor du an ihn gedacht hast. Gott ist auf diese Welt gekommen, weil er dich so wichtig findet. Aber lass mich dir eins von vornherein sagen. Der Promise Keeper, Jesus, der sein Versprechen hält, der will mehr sein als nur dein Promise Keeper. Weißt du, dieser Amtsträger, der wirft seinen ganzen Stolz und alles, was er meinte, über Jesus zu wissen, aus dem Fenster und er lässt all diese Gedanken, ich bin doch hier zu klug, um an Übernatürliches zu glauben, ich will kein religiöser Spinner werden, ich will nicht in die Fänge von irgendeiner Sekte kommen und all diese Sachen, er schmeißt sie über Bord und macht sich auf den Weg nach Kana. Er findet diesen Jesus, er schmeißt sich vor ihm auf den Boden und er schreit um sein Leben. Jesus, bitte, lass alles stehen und liegen, komm mit mir nach Hause und mach meinen Sohn gesund. Jesus, er liegt im Sterben. Weißt du, und wenn ich da diesen Mann so vor meinem inneren Auge sehe, wie er da so vor Jesus auf den Knien liegt, dann geht bei mir das Kopfkino los. Ich sehe Jesus schon, wie er diesen Mann an der Hand packt und sagt, boah, ja, dein Sohn ist mir so wichtig, ich will ihn retten. Und sie rennen los und er sagt, hey, guter Mann, lass uns nicht schnell gehen, lass uns sprinten, ich will so schnell wie möglich bei deinem Sohn sein. Und nach 15 Kilometer, du, da ist dieser Beamte völlig außer Puste, der kann nicht mehr. Da schnappt Jesus ihn, wirft ihn auf seinen Rücken und er rennt weiter. Weißt du, so kurz bevor sie am Ziel ankommen, dann nehmen sie noch eine Abkürzung über den See Genezareth. Ich meine, es ist Jesus, ja, und er kann über Wasser gehen. Und dann kommen sie in dem Haus an und Jesus, der nimmt diesen Jungen in den Arm und er wird gesund und wow. Aber die Wahrheit ist, dass die Szene sich ganz anders abspielt. Jesus hört von dieser furchtbaren Notlage und dreht sich ein bisschen halb weg von diesem Mann, schaut die anderen Leute so halb auch an, die um ihn herumstehen und sagt, Mensch, ja, also wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann vertraut ihr mir nicht. Das musst du dir mal reinziehen. Da schreit einer, Jesus, hilf mir, mein Kind stirbt. Und Jesus sagt, okay, Freunde, holt doch alle mal eure Bibeln raus. Ich möchte, dass wir mal ganz allgemein so darüber reden, über das Wesen der Menschen und wie der Mensch jetzt zum Glauben an Gott kommt. Das ist mir jetzt wichtig. Weißt du, Jesus, jetzt ist keine Zeit für eine Predigt. Das hätte ich ihm gesagt. Und was meinst du überhaupt, wenn du hier so mit dem Vater redest? Ist das jetzt eine Kritik? Sagst du ihm, ja, ist schon klar. Jetzt, wo du mich brauchst, da schlägst du hier auf. Sonst willst du nichts von mir wissen. Oder ist das eine Feststellung von Jesus so ganz allgemein? Ey, Menschen glauben einfach nicht, wenn sie nicht irgendwas erfahren, wenn sie nicht irgendwas erleben. Ich weiß es nicht. Ich glaube persönlich eigentlich nicht, dass Jesus hier die Leute und auch diesen Mann kritisiert. Interessanterweise im Johannesevangelium sagt Jesus selber oft, hey, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann schaut euch doch wenigstens die übernatürlichen Dinge an, die ich tue. Und dann müsst ihr doch erkennen, dass Gott mit mir ist, dass er mich gesandt hat. Ich glaube, dass Jesus hier eine Sache vollkommen wichtig ist. Nämlich dieser Mann kommt zu ihm und Jesus sagt ihm, hey, hör mal zu, ich will nur, dass du eins von Anfang an verstehst. Ich bin nicht dein Geist aus der Flasche, ja, wo du jetzt drei Wünsche frei hast. Ich bin nicht dein Gebetsautomat, ich bin nicht deine übernatürliche Amazon-Website, wo du alles bestellen kannst, was du gerade brauchst, und dann bist du wieder weg. Ich persönlich glaube, wir gehen manchmal so mit Gott um, oder? Gott ist so wie unser Schäferhund. Ich meine, es ist schon praktisch, so einen Gott zu haben, oder? Genauso praktisch, wie es ist, einen Schäferhund zu haben. Ich meine, dieser Schäferhund, der passt auf dein Haus auf, wenn du nicht da bist, ja, wenn du Bewegung brauchst und mal entspannen möchtest in der Natur und nicht alleine sein willst, gehst du mit ihm spazieren. Wenn du Bedarf hast nach Zärtlichkeit, dann streichelst du ihn, ja. Und dieser Schäferhund, Mann, du kannst ihm sogar beibringen, dass er dein Stöckchen holt, was du wegwirfst. Und er macht es wieder und wieder und wieder. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist die Art von Beziehung, die wir auch mit Jesus suchen. Ich drücke auf den Knopf und dann bekomme ich, was ich will und dann gehe ich wieder. Jesus, ich will bestimmte Dinge von dir, aber bitte lass mich in Ruhe, ja. Du darfst mich gerne beschenken, aber versuch nicht in meinem Leben mitzureden. Weißt du, Jesus will nicht so eine Art von Beziehung, die du zu dem Verkäufer beim Drive-In bei McDonald's haben kannst. Du fährst da rein und sagst, drei Döner bitte. Und er sagt, hey, sorry, wir haben hier keine Döner. Dann sagst du, gut, ja, bitte ein Big Mac-Menü und zwei Happy Meal. Und er sagt, ja, macht 15,97 Euro, fahren Sie bitte zum nächsten Fenster. Du willst ihm deinen 20-Euro-Schein geben. Er sagt, nee, in Corona-Zeiten bitte kein Bargeld. Sie müssten mit Karte bezahlen. Und das war's. Und dann fährst du weg, wenn du dein Zeug bekommst. Ich will dir was sagen, selbst wenn du morgens, mittags und abends und nochmal um Mitternacht bei McDrive vorbeifährst, du wirst keine echte Beziehung und keine Freundschaft mit diesen Menschen aufbauen dort in dem Fenster vom Drive-In. Oder ich stelle mir so eine Frau vor, ja, die sich einen reichen Mann angelt, einfach weil sie sich dann jedes Jahr noch ein bisschen mehr auf ihren Geburtstag freuen kann. Hey, Was wird's dieses Jahr? Ein Cabrio? Eine Reise? Shoppen in Paris? Wow, ich freue mich so. Weißt du, Jesus ist tatsächlich der Promise Keeper. Er hält jedes seiner Versprechen. Er will dich versorgen, wie er es versprochen hat. Er sagt, ja, wer zu mir kommt und bei mir bleibt, der findet ewiges Leben. Er sagt, ja, wer zu mir kommt und mir sein Leben schenkt, der findet Vergebung für all den Dreck seines Lebens. Aber eins sagt Jesus auch, das alles funktioniert nur, wenn du dauerhaft mich in deinem Leben auch willst. Wenn du mich sogar zum Herrn, zum König deines Lebens machst. Jesus tut Wunder auch manchmal für Menschen, die sich nicht für ihn interessieren, die ihn nicht kennen, und er tut es oft trotzdem. Aber soll ich dir was sagen? Was er eigentlich will, ist eine tiefe, echte Beziehung zu jedem einzelnen Mensch. Neulich hat eine muslimische Frau an meiner Bürotür geklingelt und dann hat sie gefragt, ob sie mit mir reden kann. Ich dachte, wow, krass, ja, die Muslima kommt zum Pastor, aber gerne, habe ich gesagt, setzen Sie sich doch. Und dann erzählt sie mir von ihren unfassbaren Problemen in der Familie, von Krankheit, körperlich, psychisch, ganz viel Streit da in der Familie. Und sie sagt mir dann, ich bin Muslima, ich gehe in diese und diese Moschee, aber ich glaube, helfen kann mir nur Jesus. Und ich dachte, abgefahren. Und sie sagt, ja, selbst wenn ich im Koran lese, dann sehe ich, Jesus ist für die Wunder zuständig. Und dann sagt sie, können Sie mir helfen? Ich sage, gute Frau, was wollen Sie? Ja, können Sie mit mir beten, irgendwie was aussprechen, den Namen Jesus und so. Und ich glaube, dann wird es besser. Und ich sage zu ihr, wissen Sie, ich glaube auch. Das kann sehr gut sein, dass Gott mein Gebet erhört und dass er ihre Situation verändert. Aber soll ich Ihnen was sagen? Echter Friede, Vergebung von ihrer Schuld, eine ewige Perspektive, eine Sicherheit darüber, dass sie eine Freundin Gottes sein können. Die können sie nur haben, wenn Jesus ganz in ihr Leben kommt, wenn sie eine Beziehung mit ihm haben. Und sie sagt mir, nö, das will ich nicht. Ich hätte gerne nur das Wunder, aber nicht die Beziehung mit Jesus. Weißt du, und ich glaube, viele Leute würden das nicht so ehrlich sagen, aber ich glaube, viele von uns sehen es auch so. Ja, also ich will was von Jesus, aber ich will nicht unbedingt mein Leben mit ihm teilen und ihm schon gar nicht Mitspracherecht einräumen und ihn schon gar nicht zum König machen. Aber Jesus gibt sich nicht für weniger her, weil er sagt, meine Gedanken über deinem eigenen Leben sind so viel besser als deine Gedanken. Ich kann auch nicht meine Herrschaft über dein Leben mit dir teilen, weil da würde so vieles schief gehen. Und ich lade dich ein, vertrau mir und schenk mir dein Leben. Das ist, was Jesus will. Das ist, was Jesus sucht. Und ich mache dir Mut, wenn du noch gar keine Beziehung zu Jesus hast. Ich will dir sagen, was Jesus sich von dir wünscht, ist all in. Hey, wir wollen dir keine billige, fromme Masche hier verkaufen. Du sagst, du kannst ein bisschen so einen Jesus-Trip irgendwie fahren. Dafür gibt Jesus sich nicht her. Er will alles von dir. Er liebt dich viel zu sehr, um sich mit 5% zufrieden zu geben. Er liebt dich auch viel zu sehr, um sich mit 95% zufrieden zu geben. Und wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, will ich dir sagen, überdenk doch mal dein Leben. Wie lebst du mit Jesus? Ist Jesus dein Gebetsautomat? Alles funktioniert für dich, solange er alles tut, was du möchtest und wie du es möchtest. Aber so richtig Beziehung, dass er all die Dinge ansprechen darf, die ihm wichtig sind, in deinem Charakter, in deinen Beziehungen, in deinen Prioritäten und so weiter, die willst du gar nicht. Hey, glaub mir, Jesus ist sich eigentlich zu schade dafür. Und ich glaube, du hast lange nicht die Tiefe in deiner Gottesbeziehung, die du haben könntest, wenn du so fährst. Ich komme zu meinem letzten Gedanken. Der Promise Keeper Jesus sucht absolut verrückten Glauben. Und wisst ihr, eins habe ich in den letzten 20 Jahren gelernt, so lange gehe ich jetzt tatsächlich schon mit Jesus. Und das ist Folgendes: Wenn ich mit Jesus unterwegs sein möchte, dann läuft es nicht so, wie ich es will, es läuft so, wie er es will. Hey, und das ist manchmal gar nicht so einfach, denn ehrlich gesagt, ich habe sehr, sehr genaue Vorstellungen davon, wie Jesus mich führen soll, wie er sich um mein Leben kümmern soll, wie er sich in mein Leben investieren müsste. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wie es gut wäre. Aber Jesus hat eigene Vorstellungen. Auch unser Daddy in Not hier, der weiß ganz klar, wie es laufen müsste. Er sagt beim ersten Mal, Jesus, komm schnell mit mir in mein Haus. Und als Jesus dann nicht gleich so will wie er, sagt er, Jesus, komm doch bitte mit. Und verstehst du, Jesus antwortet ihm und sagt eigentlich nur eins, nein. Er sagt, du sagst, komm mit nach Hause, ich sag, geh nach Hause. Ich werde nicht mitgehen, aber er sagt, hey, hör zu, du kannst beruhigt nach Hause gehen, dein Sohn lebt. Und weißt du, das finden jetzt die Christen cool. Die denken sich, boah, Hammer, oder? Das ist ja eine richtig krasse Fernheilung. Lass uns die Orgel anschmeißen und Amazing Grace singen, ja? Weil das ist ja noch viel cooler als das, was der Mann haben wollte. Der wollte, dass Jesus mitkommt an so eine ganz normale Heilung, wie Jesus das ständig gemacht hat, irgendwie berühren oder was sagen in der Gegenwart von dem Kranken und dann wird er gesund. Aber Jesus bietet ihm ja hier so viel mehr. Eine Heilung über 40 Kilometer Entfernung. Halleluja! Ey, aber soll ich dir was sagen? Für diesen Mann war das eine absolute Katastrophe. Das war eine Zumutung. Verstehst du? Ey, Jesus sagt, geh mal, es wird schon passen. Und du musst dich ja mal in die Lage von dem Mann versetzen. Der konnte nicht gerade mal eine Zoom-Sitzung machen per Skype, seine Frau anfunken oder wenigstens mit Handy oder keine Ahnung oder mit einem Fax oder mit einem Telegramm oder mit einer Brieftaube. Das hatten die alles nicht, verstehst du? Der war absolut davon abhängig, was Jesus gesagt hat. Der konnte sich nicht mal in sein VW kurz reinschmeißen und die 40 Kilometer nach Hause fahren und nachgucken, ob er wirklich geheilt ist. Der musste laufen und das bedeutete, es würden mindestens weitere 2 oder 3 Tage vergehen, bis er Jesus vielleicht wieder zu sich nach Hause holen könnte, wenn er feststellen würde, okay, dumm gelaufen, mein Sohn ist nicht gesund geworden. Und ich glaube, dass in diesem Mann vielleicht schon die Gedanken waren, Jesus, mein Sohn hat keine 2 Tage mehr. Du verlangst zu viel. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wusste nicht, dass es da noch extra Herausforderungen gibt, wenn man dir begegnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man mit Unsicherheiten leben muss, wenn du eingreifst. Ich dachte, wenn man gemeinsam mit dir auf dem Weg ist, da läuft es zumindest ab dann immer glatt. Und Jesus, jetzt tue ich hier das Richtige. Ich werfe meinen Stolz über Bord, ich knie vor dir im Staub und du sagst, nee, geh nach Hause. Du schickst mich in eine unsichere Zukunft. Ich muss auf etwas vertrauen, was ich gar nicht sehen kann. Ich soll auf dich vertrauen, obwohl du gar nicht sichtbar bei mir bist. Jesus, du verlangst zu viel. Das kann Auswirkungen auf meine ganze Familie haben. Das ist zu heftig. Und wisst ihr was? Das, was dieser Mann erlebt hat, ist bis heute so. Wir können uns nicht aussuchen, wie Jesus in unserem Leben eingreift. Den Weg Gottes zu gehen, das bedeutet nicht, dass immer alles glatt läuft. Und Jesus fordert uns tatsächlich ganz oft auch auf, loszugehen, bevor wir erkennen können, wie sich jetzt alles dann verwirklichen wird. Er ermutigt uns wirklich, seinem Wort zu folgen, auch ohne uns konkret die Zukunft zu zeigen. Und ich will dich heute Morgen ermutigen oder wann immer du diese Predigt hörst, Jesus auf genau dieselbe verrückte Art zu vertrauen wie unser beamtischer Freund hier. Denn am Ende ringt er sich durch und durch diese Begegnung mit diesem Jesus entsteht Glaube in ihm, Vertrauen in ihm. Und es heißt in Vers 50, der Mann vertraute auf das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Und dann geht er tatsächlich los. Er geht nach Hause und unterwegs kommen ihm seine Diener entgegen und sie schreien ihn an. Es ist unfassbar, dein Sohn ist gesund. Und das Erste, was passiert, ist, dieser Mann fragt, und da merken wir etwas von seinem Glauben. Hey Leute, wann ist das passiert, Freunde? Ich will das jetzt ganz genau wissen. Und sie sagen ihm, ja, das war gestern um die Mittagszeit, so gegen 1 Uhr. Schlagartig hat es Fieber deinen Sohn verlassen, wir können es uns gar nicht erklären. Und er war gesund und ich sag dir, im Moment, er spielt schon wieder mit seinen Kumpels draußen Fußball. Und in diesem Moment versteht unser Vater hier, dass genau in dem Moment, wo Jesus mit ihm gesprochen hat, dass sein Sohn genau in diesem Moment gesund geworden ist. Und das ist abgefahren, weißt du, dieser Mann hatte das Gefühl, er wird in die Unsicherheit geschickt, aber jetzt auf dem Weg stellt er fest, dass Jesus schon unsichtbar vorausgegangen ist, dass das Wort von Jesus schon unsichtbar vorausgegangen ist. Es hat den Weg gebahnt, es hat schon dafür gesorgt, dass sein Versprechen erfüllt worden ist. Und das dürfen wir auch immer wieder erleben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir haben das Gefühl, wir gehen in eine unsichere Zukunft, aber unterwegs merken wir, dass Jesus schon längst vorausgegangen ist und dass er dafür gesorgt hat, dass Dinge zu unserem Besten sich tatsächlich entwickeln, dass er schon im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Wir merken es dann oft erst in der Rückschau, im Rückspiegel, aber so ist Jesus. Drei Gedanken hatte ich für dich. Jesus ist deine einzige Hoffnung. Jesus will mehr sein als deine Wunschmaschine. Und Jesus lädt dich ein, ihm absolut ungewöhnlich verrückt zu vertrauen. Und so schwer uns das fallen mag, es ist die beste Art zu leben. Und so richtig zeigt sich, dass wir Jesus vertrauen, erst dann, wenn wir genau das tun. Dass wir sagen, Jesus, auch wenn ich gerade nicht begreife, was du vorhast, was du tust, auch wenn ich gerade echt zweifle, wenn ich meine Umstände anschaue und wie sich alles entwickelt, ich gehe los und ich vertraue, dass unterwegs sich alles so entwickeln wird, wie du es willst. Und das wird das Beste sein, selbst dann, wenn es schwierig ist. Und ich will dich ermutigen, dieser Jesus ist deine einzige Hoffnung. Ich will dich ermutigen, vertraue ihm dein Leben an. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Promise Keeper bist. Du bist unsere einzige Hoffnung und du bist der, der Gott sei Dank so viel mehr will, als einfach nur so ein Santa Claus für uns zu sein, der irgendwie Geschenke vor der Tür ablegt, sondern der eine echte tiefe Beziehung mit uns haben will, der uns prägen möchte, der uns ernst nehmen möchte, der eine Freundschaft mit uns haben möchte, der unser Vater sein möchte, Herr. Und wir danken dir, dass es sich absolut lohnt, dir total verrückt zu vertrauen, weil du absolut vertrauenswürdig bist und weil du nicht lügen kannst und weil du nicht Menschen im Stich lassen kannst. Das widerspricht deiner Natur. Herr, ich bete, dass Menschen sich jetzt am Bildschirm für dich entscheiden, die dich noch nicht kennen. Hey, wenn du bist, du kannst jetzt ein einfaches Gebet sprechen und kannst sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, vergib mir meine Schuld. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, damit nichts zwischen dem Vater im Himmel und mir stehen will. Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben ewig machen willst und dass ich auch in unsicheren Zeiten wirklich mutig vorangehen kann, wenn du an meiner Seite bist. Das habe ich heute verstanden und ich will meinen Weg mit dir gehen. So darfst du beten. Und ich bete, dass Jesus euch begegnet und ganz neues, krasses Vertrauen in euch weckt und dadurch verrückte Dinge in unserem Leben passieren. Amen. Hey, wir hoffen wirklich, dass diese Predigt dich berührt hat. Wenn das so ist, wollen wir dich ermutigen, sehr gerne mit uns Kontakt aufzunehmen. Das würde uns auch total ermutigen, hier diesen Dienst zu machen mit den Online-Gottesdiensten, wenn du uns einfach zeigst oder schreibst, was du erlebt hast. Wir blenden gleich hier drüben unsere Kontaktdaten ein. Schreib uns gerne eine E-Mail oder ruf uns an oder schreib eine WhatsApp an mich oder einen der Ältesten. Da findest du auch alle Kontaktdaten auf der Homepage und wir wollen dich einfach ermutigen, da mit uns Kontakt aufzunehmen. Das Gleiche auch, wenn du einfach dich vielleicht geöffnet hast für eine Beziehung mit Jesus und gerne mehr darüber lernen möchtest, was es bedeutet, eigentlich mit Jesus in einer Beziehung zu leben, dann würden wir dir sehr, sehr gerne weiterhelfen. Da wende dich auch total gerne an uns. Dann möchte ich euch erstmal an dieser Stelle danken, dass ihr weiterhin treu spendet. Uns fallen ja natürlich unsere Kollekte an jedem Sonntag weg, ja, wo wir unsere Körbchen normalerweise rumgehen. Das fällt uns gerade weg. Trotzdem sind wir in den ersten 3 Monaten von diesem Jahr gut durchgekommen. Aber wir wollen euch ermutigen, das einfach nicht zu vergessen, dass die Kosten weiterhin eigentlich dieselben bleiben und diese Gemeinde lebt weiterhin von dem, was du freiwillig auch dort hineingibst. Und auch da blenden wir hier wieder die Daten ein, die du brauchst, wenn du uns etwas überweisen möchtest. Du kannst sehr gerne auch noch einen Dauerauftrag einrichten, uns regelmäßig unterstützen. Das wäre eine Riesenhilfe. Und vielen Dank für alles, was da schon passiert. Ja, jetzt möchte ich mit euch auf eine ganz wichtige Sache noch hinweisen. Und zwar gilt das jetzt vor allem für alle Mitglieder unserer Kirche. Am kommenden Dienstag werden wir um 20 Uhr unser Gemeindeforum haben. Uns blutet so ein bisschen das Herz, dass wir das jetzt nicht live mit euch machen können, sondern es wird über eine Online-Plattform sein müssen, wird eine Art Videokonferenz sein. Ihr habt mittlerweile, die ihr dazu eingeladen seid, alle die Zugangsdaten und die Erklärung per E-Mail bekommen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns einfach oder ruft uns an. Wir werden euch auch gerne technisch da noch weiterhelfen. Ich will euch nur sagen, als Pastor, es wäre unglaublich wichtig, dass ihr bei diesem Gemeindeforum dabei seid. Es gibt wichtige Neuigkeiten, die wir sehr gerne eigentlich persönlich euch mitgeteilt hätten, aber es wäre unglaublich wichtig, dass du dieses Gemeindeforum nicht verpasst. Wir würden das sehr gerne mit dir teilen, dich damit hineinnehmen und deswegen bitten wir dich, dass du dir auf jeden Fall dieses Zeitfenster frei hältst und alles dafür tust, dabei sein zu können. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch eine Woche, wo ihr einfach erlebt, dass Gott euch segnet, dass er euch nah ist, dass er euch gute Gedanken gibt, dass er euch Kraft für den Alltag gibt, dass er euch Weisheit gibt für alle eure Herausforderungen. Und ich bete, dass Jesus Christus der Promise Keeper an eurer Seite ist und dass ihr den Mut habt, ihn ganz verrückt zu vertrauen für die großen und kleinen Dinge in eurem Leben. Und ich bete, dass ihr ermutigt werdet durch die Beziehung mit Jesus in dieser Woche. Amen. Hey, gute Woche, einen schönen Sonntag. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao.